herzlich willkommen zur 9. Episode des Podcasts vom Berg. Wir sind heute eine richtig große Runde, denn außer der Stammbesetzung Anna, Lea, Julia und Nele sind heute zusätzlich noch Marlena und Annika an Bord.
Hallo.
Und wir haben heute auch ein besonders abenteuerliches Thema, über das wir wieder einmal im Urlaub gestolpert sind. Wir sind nämlich gerade auf Vlieland, einer der westfriesischen Inseln in der Nordsee. Und Vlieland, oder besser gesagt die Nordsee vor der Vlieländer Küste, war vor über 200 Jahren Schauplatz eines großen Dramas der Schifffahrt und ist seitdem immer wieder Schauplatz einer nun schon Jahrhunderte andauernden Schatzsuche gewesen, der Suche nach dem versunkenen Goldschatz der Lutine. Das klingt sehr spannend und fast märchenhaft, und das ist es auch, wobei ich auch von den technischen Aspekten dieser Schatzsuche immer mehr fasziniert war, je mehr ich darüber gelesen habe. Aber fangen wir vorne an mit dem Drama, mit der Lutine selbst. Die Lutine war eine Fregatte, ein Segelschiff, ziemlich groß, mit 3 Masten und ziemlich eindrucksvoll viel Segeln, ne, wenn die voll aufgezogen waren. Sie war im Jahr 1799, also vor über 200 Jahren, im Dienst Großbritanniens unterwegs von England nach Deutschland mit einer großen Menge an Gold und Silber an Bord. Und zwar sollte dieses Geld einerseits Hamburgs Banken mit Geld versorgen und wahrscheinlich auch Soldaten bezahlen. Das Schiff strandete am 9. Oktober, das ist jetzt genau die Jahreszeit, ne? Am 9. Oktober 1799 während eines starken Nordweststurms auf einer Sandbank vor Vlieland und Terschelling und ging mit seiner Gold- und Silberladung verloren. Bei dem Unglück kamen etwa 240 Seeleute zu Tode, nur ein einziger Mann überlebte. Wahrscheinlich, und das sind jetzt ziemlich neue Erkenntnisse, erst so 20 Jahre alt, wahrscheinlich war die Ursache des Untergangs nicht nur dieser Sturm, denn eigentlich hätte man erwartet, dass sehr erfahrene Seeleute, und das war die Mannschaft der Lutine, mit einem seetüchtigen, völlig intakten Schiff wie der Lutine durch so einen Sturm segeln kann, ohne dass sowas passiert. Wahrscheinlich hat die Besatzung auch einen Navigationsfehler gemacht. Möglicherweise sind sie zu nah an der Küste gesegelt. Es gibt da so Erzählungen darüber, dass beim Losfahren eine Party an Bord stattfand. Und möglicherweise waren da alle etwas fröhlich und unbedacht unterwegs. Möglicherweise gab es also hier ein menschliches Versagen, einen Navigationsfehler der Besatzung. Das wurde aber vielleicht von Seiten des britischen Staates gegenüber der Versicherung vertuscht.
Wie hat denn nur einer überlebt?
Das fragt man sich, ne? So viele untergegangen und einer überlebt. Ja, einer hat überlebt, weil der rechtzeitig aus dem Wasser gefischt wurde anscheinend. Also man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Dieses Schiff, das war nachmittags in England losgefahren. Nachts kam der Sturm auf und die Lutine segelte hier vor der Küste, an der ihr Muscheln suchen wart, an Texel und Vlieland vorbei. Und bevor sie nach Terschelling kam, ist sie auf diesem Stück sozusagen zwischen Vlieland und Terschelling auf eine Sandbank aufgelaufen und ziemlich schnell von der Brandung zerschlagen worden und untergegangen. Und das hatte man wohl mitbekommen, hier auf der Insel.
Aber wie kann so Wellen so ein ganzes Schiff zermatschen? Dass so ein bisschen Sand und Wellen so ein ganzes Schiff irgendwie runterkriegen, ist doch ein bisschen krass.
Ja, das ist erstaunlich, ne? Aber ich glaube, die Wellen, die schlagen das Schiff und drücken das immer wieder auf die Sandbank und dann
können auch Steine in ein Loch reingeschlagen haben.
Genau, dann schlägt sich ein kleines Loch. Oder durch die Wucht der Wellen wird das Schiff teilweise zerdrückt. Das hat ja jetzt keinen Stahlrumpf oder so. Das war ja alles aus Holz. Und wenn dann mal so ein bisschen ein Loch drin ist, dann läuft das natürlich auch mit Wasser voll und beginnt zu sinken. Das ist erstaunlich, wie viel Kraft das Wasser da haben kann.
Aber wenn da eine Sandbank ist, dann könnten die sich doch erstmal auf der Sandbank die Leichen darauf retten.
Die ist ja wahrscheinlich unter Wasser, der Sand. Also, ich meine, dieses Schiff, das ist ja wahrscheinlich dann auch irgendwie tief im Wasser drin. Also, ich weiß, das ist nicht irgendwie ein paar Meter oder so.
Ja.
Und ich meine, da kann es reich sein, wenn die Sandbank 3 Meter unter Wasser ist.
Genau, so ungefähr war das. Ja, genau. Und es war stockdunkel, muss man sich auch vorstellen. Also, es war wirklich dunkel. Es gab damals schon Leuchtfeuer. Ich glaube, den Leuchtturm auf Terschelling gab es so noch nicht und auf Vlieland. Aber es gab irgendwie Leuchtfeuer an der Küste. Damals war Holland aber in einen Krieg involviert, auch zwischen England und Frankreich. Und dadurch hat man, glaube ich, teilweise auch die Lichter ausgemacht. Also man hat diese Feuer mit Absicht irgendwie ausgemacht nachts oder nicht zu hell gemacht. Man hatte natürlich auch noch keine...
Damit die Inseln nicht überfallen wurden, oder warum?
Ja, vielleicht um die feindlichen Schiffe nicht, um es denen nicht zu leicht zu machen.
Aber war es dann nicht auch gefährlich für die eigenen Schiffe, die dann da langfahren, wenn die ja selbst in der Nacht unterwegs
sind? Ja.
Aber die kannten wahrscheinlich die Küste und so besser als die feindlichen.
Was man, glaube ich, sicher sagen kann, ist, dass die Fischer hier aus Vlieland und Terschelling das sehr genau kannten, das Wasser und auch eben diese Sandbänke.
Und ich glaube, dass normalerweise fährt jetzt wahrscheinlich auch nicht genau hier so ein Schiff lang, weil das jetzt so Vlieland und Terschelling, dass da irgendwas hingebracht wird. Ja, aber so richtig ist es wahrscheinlich nicht die Handelsroute. Und ich meine, die Lutine ist da ja wahrscheinlich auch mal aus Versehen hingefahren.
Die Lutine ist eigentlich ein bisschen erstaunlich nah an den Inseln vorbeigefahren. Also wenn man sich die Route anguckt von England nach Cuxhaven, wo die hin sollte, dann hätte die auch gut ein Stück weiter nördlich fahren können. Das ist alles nicht so ganz klar, warum das genau so gelaufen ist, wie das damals gelaufen ist.
Vielleicht war der Steuermann besoffen.
Ja, vielleicht. Lässt sich alles nicht mehr ganz rekonstruieren. Und in dieser Situation war also dieses Schiff auf die Sandbank gelaufen und ging unter und hat wohl auch noch Notsignale ausgesandt. Das habe ich zumindest irgendwo so gelesen. Also Signalraketen hatte man damals schon und konnte die zünden.
Was machen so Signalraketen genau?
Das ist so ähnlich wie eine Feuerwerksrakete, ne, die leuchten. Und damit kann man eben Notsignal senden. Und wenn das an der Küste gesehen wird, man muss da vielleicht dazu wissen, hier liegen Tausende von Wracks um die westfriesischen Inseln im Wasser. Tausende. Also über Jahrhunderte sind hier immer wieder Schiffe untergegangen. Und teilweise konnte die Bevölkerung der Inseln auch ganz gut davon leben, von dem, was so angespült wurde oder was die aus diesen Wracks hochgeholt haben. Und die kannten das vermutlich schon. Die wussten, ach, da ist wieder wer in Seenot, und die sind dann schon mit dem Schiff raus, also mit dem Boot rausgefahren. Und bei der Gelegenheit sind die auf den einzig Überlebenden gestoßen. Also da sind mehrere Fischer wohl rausgefahren im Boot und haben sehr schnell gesehen, Wrackteile schwammen an der Wasseroberfläche, Fässer mit Mehl schwammen da, Weinflaschen oder also irgendwie so Sachen schwammen da. Und dann haben sie, glaube ich, mehrere Leichen aus dem Wasser gezogen und einen, der sich an einem...
Die sind ja auch welche begraben, ne? Die haben Mama und ich uns jetzt angeschaut.
Genau. Das waren nämlich genau die sie am Anfang ins Boot gezogen haben. Weißt du noch, wer hier begraben ist auf Vlieland?
Ich glaube, der Kapitän und noch so 3 Seeleute oder so.
2, genau. Sorry. Ja, und... Weißt du noch, wo die begraben sind?
Wir waren ja, die sind auf dem Friedhof, eigentlich direkt an der Kirche begraben, genau. Bei so 3 Bäumen.
Genau. Also das war der Kapitän und 2 Offiziere. Die hat man da wohl als erstes rausgefischt und dann den einzig Überlebenden, der sich an einem Wrackteil festgehalten hatte. Und ansonsten hat man wohl in dieser Nacht niemanden gefunden und es sind dann sehr viele Tote angespült worden in den nächsten Tagen. Auf Terschelling und auf Terschelling begraben. Also ein wirklich großes Drama mit vielen Toten. Das Gebiet haben wir jetzt eben auch schon ein bisschen besprochen, ne? Wo das Schiff untergegangen ist, das ist deshalb so gefährlich. Einmal, weil man da starken Wind hat, das merkt man schon, wenn man mit der Fähre in die Gegend kommt, da zwischen Vlieland und Terschelling, da ist auf einmal viel mehr Seegang. Und das große Problem ist die Unbeständigkeit des Meeresbodens. Also man hat zwischen den Inseln Vlieland und Terschelling bei Flut sehr viel Wasser, was aus dem offenen Meer ins Watt reinläuft und bei Ebbe dann umgekehrt. Und diese Strömung ist sehr schnell und stark und kann viel Sand mitreißen. Das heißt, die Strömungen tragen ständig viel Sand hin und her und lagern den mal hier, mal da ab. Und die Wassertiefe ändert sich sehr schnell. Also man hat sozusagen wandernde Sandbänke. Jetzt war also die Lutine gesunken. Man hatte den einen Überlebenden gerettet und man hatte die Toten begraben. Und jetzt ging eigentlich direkt auch die Suche nach dem Schatz los. Denn die Briten wussten ja, dass da eine ganze Menge Gold und Silber unterwegs gewesen war. Und die hatten natürlich allen voran die Versicherung, ein lebhaftes Interesse daran, das auch wiederzubekommen. Das Wrack lag, glaube ich, anfangs so in 7, 8, 9 Meter Wassertiefe. Und jetzt natürlich die Frage, wie kommt man da jetzt ran an den Schatz?
Also ich denke, so 7, 8 Meter schafft man noch. Also das ist ja nicht so unglaublich tief. Also
du meinst, man kann tauchen?
Ich glaube, man kann das schaffen.
Hatten die da irgendwie schon so Anzüge mit Luft gedünnt?
Nee, ich glaube nicht, aber ja, okay, 7, 8 Meter ist vielleicht ein bisschen tief, um da so reinzutauchen. Also allein wegen dem Druck und so, aber ich glaube, man kann da auf jeden Fall vielleicht schon was machen.
Problem ist dann natürlich auch, wenn du dann auch noch irgendwas mitschleppen musst. Wenn du da jetzt was findest, okay, halt weiß man, wo es ist, aber dass man da noch was mit rausholen
kann. Man kann das doch mit Tauchglocke machen.
Weil wenn du dich irgendwie an Gold oder Silber festhältst, dann bleibst du ja wahrscheinlich unten.
Das ist verdammt schwer, ne?
Also irgendeine Art von Konstruktion zum Hochziehen oder so.
Wie viel Gold war da eigentlich unterwegs? Ist ungefähr?
Aber mit Tauchglocke funktioniert das dann?
Taucherglocke ist eine Idee, ganz genau. Also, die Versicherung hat den Wert der Ladung auf 1,2 Millionen Pfund geschätzt. Das war aber zu der damaligen Zeit der Wert. Es waren hunderte von Goldbarren und auch wohl einige hundert Silberbarren und zigtausend Gold- und Silbermünzen. Also es war richtig viel. Jetzt muss man sich vorstellen, die hatten praktisch noch keinerlei Technik zum Tauchen.
Ja.
Du hast wegen Taucheranzug gefragt. Das ist eine super Frage, weil der erste Helmtaucherapparat, also wo man wirklich einen Helm auf hat und da Luft reinbekommt durch einen Schlauch oder was auch immer, der wurde, ich glaube, genau 2 Jahre, bevor die Lutine gesunken ist, patentiert. Also da wurde die Idee geschützt. Oft ist das ja so, wenn sowas patentiert wird, dann funktioniert das lange noch nicht so gut, wie es eigentlich funktionieren soll. In dem Fall war das wohl auch so. Also es war nicht so, dass man direkt Helmtaucher zur Verfügung hatte. Die sind später noch eingesetzt worden, aber erstmal noch nicht. Genau wie die Taucherglocke. Auch Taucherglocken sind zum Einsatz gekommen, aber erstmal noch nicht. Erstmal waren es wirklich Fischer von Terschelling.
Man kann es doch mit dem Fischernetz machen, die da so rauskäschern.
Ja, rauskäschern. Genau das haben die versucht. Die haben so lange Stangen mit Zangen oder Netzen dran genommen und damit gefischt. Man konnte wohl bei ruhigem Wasser, konnte man das Wrack in der Tiefe liegen sehen.
Ja, das ist natürlich ein Vorteil.
Es ist natürlich dann auch irgendwo dunkel da unten, ne? Aber es, in der Tiefe war es wohl so, solange das Meer ruhig war, konnte man das sehen. Nicht, dass man da einzelne Goldbarren liegen sieht. Die haben schon im Wesentlichen so auf gut Glück gefischt, glaube ich. Aber und wenn man angefangen hatte zu fischen, dann wirbelt man ja Sand auf und dann ist es auch schwierig. Aber die Position des Wracks, die Stelle, wo das lag, die konnte man noch sehen. Und so haben die dann angefangen. Also der Bürgermeister von Terschelling, der bekam die Erlaubnis, den Schatz zu bergen und hat das eben mit Zangen und Netzen an langen Stäben machen lassen. Die waren sehr erfolgreich in dieser ersten Phase der Schatzsuche, in dem ersten Jahr nach dem Untergang. Die haben 58 Goldbarren, 38 Silberbarren und ziemlich viele Silber- und Goldmünzen geborgen. Und das war eine der Phasen der Schatzsuche mit der allergrößten Ausbeute. Also das hat wirklich gut funktioniert.
Aber da war ja wahrscheinlich auch noch relativ viel übrig. Also ja, wahrscheinlich das Oberste, wo man gut dran kam, weggefischt und die später mussten dann tiefer graben.
Ja, möglicherweise.
Dann haben sie auch noch tiefer reingestoßen damit.
Ja, das hat vielleicht immer mehr Sand drüber gewirbelt. Und
ja, das war nämlich genau das Problem.
Sandbänke waren und dann immer weiter.
Genau, die wandernden Sandbänke sind dann nämlich auf das Wrack gewandert. Das war genau das Problem jetzt in der Zukunft. Also ab 1815, also ein paar Jahre später, hat der nächste Bürgermeister von Terschelling weitergemacht. Der hat eine Aktiengesellschaft zur Bergung des Schatzes gegründet. Das heißt, Mensch hat ein Unternehmen gegründet und Menschen konnten gegen Geld Anteile an diesem Unternehmen erwerben, sodass sie im Falle eines Erfolgs, je nach ihrem Anteil, auch an dem Erfolg beteiligt wurden. Im Falle eines Misserfolgs war das Geld dann weg. Es wurde wieder mit Zangen gefischt und der Erfolg war sehr enttäuschend. Man hat irgendwie 8 Gold- und 7 Silbermünzen oder so raufgeholt. Also war keine besonders erfolgreiche Aktiengesellschaft. Und jetzt passierte genau das Unangenehme. Die Lutine ist versandet. Das Meer hat immer mehr Sand über dieses Wrack gespült und das Wrack verschwand. Jetzt denkt man so aus heutiger Sicht, oder wenn man da mit dem Thema keine Erfahrung hat, dann denkt man ja, dann räumt man den Sand halt weg. Also den muss man ja da irgendwie runterkriegen.
Aber dann weiß man ja auch nicht mehr ganz genau, wo die liegt. Und es kann ja auch sein, dass sie so ein bisschen, das Wrack ein bisschen weiter gerutscht ist. Ich meine, wenn der Sand und das Wasser das so weiter drücken.
Oder man stochert halt so lang drin rum, bis man auch was Schönes trifft. Also ich meine,
man kann doch auch so mit einem Boot da drüber fahren oder sowas reinstecken und schauen, ob das auch was feststützt.
Ja, ich meine, aber bis da 2 Meter Sand drüber sind, dauert es doch ein bisschen, oder?
Nee, das ging ziemlich schnell. Okay.
Aber dann kann man doch da irgendwie, ich meine, durch so ein bisschen, also durch irgendwie so ein paar Meter Sand, da kann es nicht so schwierig sein, wie so ein
Stab. Aber wenn der Sand drauf geht, geht der Sand nicht irgendwann auch wieder weg?
Ja, der geht auch irgendwann wieder weg, der Sand. Ist der jetzt genau. Mal weg gewesen, dann? Der ist zwischendurch immer mal wieder weg gewesen. Aber erstmal war er da. Und das war natürlich ein Problem. Vor allem auch, weil, irgendwer hat es gesagt von euch, man weiß dann ja nicht mehr so genau, wo das Wrack ist. Also man sieht es nicht mehr von oben. Das heißt, man musste irgendwie diese Position markieren. Und heutzutage würde man die GPS-Position messen und alles wäre irgendwie gut dokumentiert, aber das ging natürlich damals noch nicht. Die haben dann, eigentlich ziemlich clever, sich an den Inseln von Terschelling und Vlieland orientiert und haben so Peilpunkte genommen. Also wenn man zum Beispiel auf Terschelling einen hohen Punkt, zum Beispiel den Leuchtturm nimmt und davor an den Strand einen immer noch hohen, aber etwas niedrigeren Flock in den Sand rammt, dann haben die den Flock so in den Sand gerammt, dass die beiden auf einer Gerade genau hintereinander lagen, wenn man am Wrack der Lutine stand. Aber eine Gerade reichte ja noch nicht, um die Wrackposition festzulegen, logischerweise. Deswegen haben sie auf Vlieland das Gleiche nochmal gemacht. Haben auf Vlieland also auch so eine Markierung gemacht. Und wenn man jetzt auf See war und sowohl auf Terschelling die beiden Markierungen in einer Linie hatte, als auch auf Vlieland, dann war man an der richtigen Stelle.
Ja, das muss man das dann nicht gemacht haben, als man das noch gesehen hat, sozusagen.
Ja.
Also ja. Die haben nicht gesagt, so, jetzt ist das weg, was ja. Machen wir denn jetzt?
Genau. Wenn man da jeden Tag rausfährt, dann sieht man da ja auch, oh, ein bisschen Sand und mhm. Oh, noch mehr Sand. Mhm. Und dann sieht man aber wahrscheinlich irgendwann noch so einen Mast und dann kann man
genau, bevor der Mast weg war. Ja, genau. Also das haben sie, glaube ich, rechtzeitig noch gemacht.
Mhm.
Jetzt war also das Wrack erstmal weg und das Stochern war schwierig, weil der Sand teilweise einige Meter dick war und die Lutine ist wohl auch noch ein bisschen tiefer in den Meeresboden gesunken und es war echt schwierig. Aber dieser Bürgermeister von Terschelling, der hat noch nicht aufgegeben, der hat jetzt was anderes versucht, nämlich eine Taucherglocke aus England hat er sich beschafft. Das war da gerade irgendwo im Einsatz gewesen mit Erfolg und dann wurde ganz viel Aufwand getrieben, ein passendes Schiff beschafft, wo die Taucherglocke drauf kam, denn das war halt so ein riesen Eisenkoloss oder so und wenn man den da so vom Schiff aus ins Wasser lässt, muss man natürlich auch ein Gegengewicht haben, sonst kippt einem ja das Schiff um. Also man muss da ein geeignetes Schiff haben und das muss entsprechend ausgerüstet sein und das haben die alles beschafft. Aber blöd war dann, dass das Wetter leider sehr schlecht war und auch mit dem Sand, das war doch ein großes Problem, sodass die im Grunde bei all diesen Versuchen mit der Taucherglocke aus England nichts geborgen haben. Und nach mehreren erfolglosen Saisons, also man konnte vor allem den Sommer über wohl da versuchen, den Schatz zu bergen, nach mehreren erfolglosen Saisons haben sie die Taucherglocke an die holländische Marine verkauft. Damit war das mit der Taucherglocke erstmal vom Tisch, dann kamen die Helmtaucher.
Okay, stelle ich mir auch unpraktisch vor. Da haben sie mit viel Aufwand so eine Taucherglocke beschafft und das Wetter scheiße und dann muss man die wieder verkaufen. Also.
Ja. Das war, es hat ja jedes Mal auch Wahnsinnsinvestitionen
gebraucht. Muss man sich auch erstmal überlegen, ob es sich jetzt lohnt, so eine große Taucherglocke zu kaufen und so. Und wenn man die dann hat und dann merkt, oh scheiße, ist schief gegangen, dann hat man so eine Taucherglocke am Hals, mit der man eigentlich nichts anfangen kann.
Ja, in dem Fall konnte man so weiterverkaufen. Aber ja, genau.
Aber wahrscheinlich hat man trotzdem Verlust gemacht. Allein das, die ganzen Leute, die da Stunden sinnloser Arbeit und der gemacht haben. Also
absolut. Man muss sich ja vorstellen, nach jeder Saison, wo wieder nichts gefunden worden war, musste man dann die Investoren überzeugen, nochmal Geld zu bezahlen fürs nächste Jahr. Ne?
Ja.
Und dann wieder fürs nächste Jahr. Und dann war wieder Sand. Also schon schwierig. Aber also nach ein paar Jahren haben sie das aufgegeben mit der Glocke. Und dann ab 1843... Da war die Lutina also schon seit 44 Jahren untergegangen.
Gab es aber einen neuen Bürgermeister, oder?
Da gab es möglicherweise einen neuen Bürgermeister.
Wäre jetzt irgendwie krass, wenn der Alte noch eine dritte Variante nimmt.
Nee, auf das war ja schon ein neuer, oder?
Es gab ja, es war nicht der erste.
Nee, jetzt ist der zweite.
Also. Ja. Naja, auf jeden Fall hat man jetzt Helmtaucher. Ich hatte schon gesagt, der erste funktionierende Helmtauchapparat war 1797 vorgestellt worden. Und das stimmt, der wurde da nicht nur patentiert, sondern vor allem wurde er tatsächlich demonstriert. Also das Ding hat funktioniert. Und zwar hat der Entwickler bewiesen, dass es einsetzbar ist, indem er in der Oder, also in dem Fluss Oder, in 6 Meter Tiefe einen Baumstamm zersägte. Das war jetzt natürlich dann nur der Anfang. Das Helmtauchen, das wurde dann weiterentwickelt und zunehmend eingesetzt und sollte eben jetzt ab 1843 auch an der Lutine zum Einsatz kommen. Allerdings war das zuerst mal ein totaler Misserfolg, weil die Taucher, die man da hatte kommen lassen, bisher noch nie im Meer getaucht waren, sondern nur irgendwo im Fluss oder in einem See. Und denen war das nicht geheuer. Das heißt, die haben sich da wohl geweigert. Und der erste Versuch ist da erstmal erfolglos im Sand sozusagen verlaufen. Aber ab 1857 passierte etwas sehr Schönes. Da war das Wrack nämlich freigelegt wieder. Also ziemlich freigelegt. Ne? Und da wurden wieder Helmtaucher eingesetzt und auch Taucherglocken wieder. Und diesmal mit ziemlich viel Erfolg. Das war auch eine Phase der hohen Ausbeute. In den nächsten 3 Jahren gelang es den Tauchern 41 Goldbarren, 64 Silberbarren und über 15.000 Gold- und Silbermünzen zu bergen. Das war also vergleichbar große Ausbeute wie in der allerersten Phase nach dem Untergang. Ein wichtiger Fund aus dieser Zeit ist außerdem die Schiffsglocke der Lutine. Die wurde der Versicherung in London übersandt, zum Trost sozusagen. Und die hat immer noch einen Ehrenplatz in dem großen Londoner Büro. Die Glocke wurde damals immer dann geläutet, wenn ein Schiff verloren gegangen war. Einmal geläutet und zweimal, wenn etwas, das verloren geglaubt war, wieder auftauchte. Also sozusagen einmal geläutet für schlechte Nachrichten und zweimal für gute. Und diese Glocke hat mittlerweile einen Riss und wird nicht mehr bei jedem Schiff oder bei jedem Verlust geläutet, aber bei besonderen Anlässen schon. Zum Beispiel bei der Corona-Pandemie wurde sie einmal geläutet für schlechte Nachrichten. Vor kurzem, das kann man überall nachlesen, gerade im Internet, wurde die Glocke einmal geläutet, um die Königin Elisabeth zu verabschieden nach ihrem Tod und zweimal, um König Charles willkommen zu heißen. Diese Glocke hat also immer noch eine Aufgabe. Gut, ja, also diese Bergung lief in dieser Phase ab 1857, wo das Wrack freilag, gut. Das Bergungsunternehmen hatte eine Rendite von 136%. Das heißt, es wurde mehr Geld erzielt und damit auch ausgezahlt, als anfangs eingesetzt worden war. Das heißt, die Investoren bekamen endlich auch mal was zurück. Zu dieser Zeit machten sich auch ziemlich viele Schatzsucher ohne Erlaubnis zur Routine auf, sodass zeitweise sogar ein bewaffnetes Boot vor Ort war, um Leute abzuhalten, die da eigentlich nicht suchen durften.
Naja, man könnte ja auch einfach mit seinem Taucherhelm da heimlich irgendwie einen Kilometer woanders anfangen und dann da mit hintauchen unterm Boot durch.
Aber weißt du was? Das ging nicht, weil ich habe mir angeguckt, diese Helmtaucher, die waren
dranhängen, da Luft kriegen wahrscheinlich.
Genau, die waren total unbeweglich. Wenn man sich das anguckt, wie die heute so, ne, mal eben so um die Wracks rumschwimmen, die hatten ja keine Druckluftflasche auf dem Rücken, sondern die wurden durch einen langen Schlauch vom Schiff aus, glaube ich, mit Luft versorgt.
Ach so. Weil sie mehr in so ein Schnorcheln kann.
Ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht gab es auch später Druckluft, aber die hatten Schuhe an mit Blei. Beschwerung und hatten auch noch Bleiplatten auf Rücken und Brust, damit die runtersanken. Das war ganz bequem. Also man sprang da über Bord und zack, sank man runter auf den Grund. Aber hoch kam man natürlich nicht mehr. Ne? Also hoch mussten die sich ziehen lassen.
Denn das ist doof, seine Kumpels oben auf dem Almbruch festgenommen werden und dann hängt man da so.
Genau, also illegale Taucher wurden da, glaube ich, frühzeitig.
Ich kann es verstehen, aber ich glaube, es ist voll cool. Stell dir vor, da neben vor deiner Haustür ist so ein Wrack und die holen da mal Gold raus. Und dann
ich möchte auch ehrlich gesagt nicht wissen, gerade in dieser ersten Phase, ne, wie viele Flieländer und Herr Schellinger sich dann doch da irgendwie auf den Weg gemacht haben. Und
abgezweigt
haben. Also es wurde wohl ziemlich überwacht und auch dokumentiert und versucht genau zu überwachen, was da hochgeholt wurde, aber ob das immer so geklappt hat oder ob
vor allem nachts, ne?
Ja, oder ob die irgendwo in einem geheimen Laderaum unter so ein paar Fischen da irgendwas versteckt hatten oder so, also weiß ich nicht. Also fände ich erstaunlich, wenn in 200 Jahren Schatzsuche da nicht jemand auch heimlich einen Teil des Schatzes beiseite gebracht hätte. Ne? Ja. Ja, das heißt, in dieser Phase war die Bergung erfolgreich, aber es war längst noch nicht der ganze Schatz geborgen. Ich glaube, man schätzt heutzutage, dass 80% nicht geborgen wurden.
Oh, krass.
Ja.
Das heißt, heute liegen da immer noch 80% von diesem Schatz.
Mhm.
Oh, wahrscheinlich nicht mehr an der gleichen Stelle. Und wahrscheinlich wird man auch nicht alles davon noch finden.
Ja, mal gucken.
Aber wäre schon cool. Ich meine, allein so ein Goldbarren finde ich schon super. Also
ja, ja. Das sind 5,5 Kilo Gold. Also das ist schon...
Ja, krass.
Das ist schon was,
aber ne? Wie viele die dann da hatten, so hunderte von Goldbarren, also so einer wäre schon...
Einer würde dir reichen.
Ja. Ja.
Wir können ja nachher mal gucken. Also ich glaube, du musst 5 Kilometer rausschwimmen.
Ja. Und dann auch 10 Meter tief tauchen und durch den Sand.
Und durch den Sand. Gehen. Und das ist halt das Problem. Ja.
Dann dürft ihr in dem Ruderboot sitzen und meinen Schlauch halten.
Anna! Bei Hotas, da gibt es Schaufeln. Ich glaube, im Keller haben wir noch so eine rostige alte Schaufel.
Ja, ja. Also,
Schaufelradbagger.
Da könnt ihr euch auch noch betätigen, genau. Der Schaufelradbagger, der kommt übrigens gleich. Aber ich erzähle zuerst noch was anderes. Und zwar, das Wrack war jetzt wieder versandet. So um 1863 rum oder so war es dann mit dieser tollen Phase vorbei. Das Wrack war wieder versandet. Und jetzt kommt eine bisschen verrückte Zeit. Und zwar war ab 1867 jetzt eine etwas schräge Erfindung im Gespräch. der Sandtaucher. Das Wrack, das lag da ja jetzt unterm Sand. Man kam also nicht wieder ran, aber es gab jetzt auch eine Technik oder sagen wir mal erstmal nur eine Idee oder so ein Hirngespinst, wie man den Sand wegräumen könnte oder, naja, vielleicht gar nicht mal nur wegräumen, sondern wie man dieses Sandhindernis irgendwie umgehen könnte. Und das war der sogenannte Sandtaucher. Der eifrige Erfinder, der sich das überlegt hatte, war ein Herr Willem Hendrik Termöhlen. Der war als Kind an Masern erkrankt und hatte dadurch sein Gehör verloren. Er hatte deswegen nicht so viel Schulbildung bekommen, war aber ein sehr umtriebiger Mensch, der sich sehr viel mit Technik beschäftigte und so zu Hause vor sich hin tüftelte. Der war Fabrikantensohn und hat wohl auch mehrere Erfindungen für die Fabrik seiner Familie gemacht, aber er erfand und patentierte auch Tauchapparate, Muschelsortiermaschinen, Bojen, einen Verbrauchszähler für Wasserleitungen und er beschäftigte sich irgendwann, als er mit diesem Wrack der Lutine erfuhr, beschäftigte er sich mit der Frage, wie kommt man durch den Sand? Fragte sich wahrscheinlich wie wir, warum räumt man den Sand nicht weg? Da muss man irgendwie durchkommen. Und angeblich hatte er eine Idee, als er in Terschelling am Strand stand, mit seinen Füßen im Sand. Da bemerkte er nämlich etwas. Könnt ihr euch vorstellen, was er da, wenn man so mit nackten Füßen im Sand steht?
Wenn man Zehen so auf und zu macht, dann gräbt man sich da ja so ein bisschen rein. So.
Also der Sand unter den Füßen wird so weicher. Also
ja,
wenn genau. Man da sonst, wenn man so den Sand nur so anfasst, da ist er ja häufig ziemlich hart so. Aber wenn man sich drauf stellt, dann wird es immer matschiger.
Genau, der wird matschiger. Das heißt, Wasser. Und wenn man da mit den Zehen so hin und her macht, dann dringt Wasser in den Sand ein und der wird immer matschiger. Das heißt, man kann Sand sozusagen verflüssigen, dadurch, dass man viel Wasser in diesen Sand mischt.
Da war aber doch schon eine Menge Wasser drauf, oder?
Ja, ist die Frage, ob es noch was bringt, wenn da überall Wasser drin
ist. Der Sand ist ja ganz unten und darüber ist das Wasser. Dass man den Sand jetzt so ein bisschen hoch macht, dass Wasser dazwischen kann.
Der Herr Termöhlen hat sich überlegt, man könnte den Sand flüssig machen, indem man viel Wasser reinpumpt. Man könnte ein Rohr in den Sand stecken und dieses Rohr hat in seiner Wand ganz viele Löcher und dann pumpt man mit viel Druck Wasser in das Rohr und durch die Löcher tritt das Wasser rundherum aus in den Sand und dann hat der Sand an dieser Stelle noch viel mehr Wasser, als er so schon hat, und wird weich, flüssig.
Ah, da muss man da noch 20 Dinger auf einmal reinstecken, dass das so flüssig ist, dass er wegfließt, oder?
Ja, der hat sich überlegt, wenn der Sand dann in diesem Loch mit dem Rohr flüssig ist, dann kann ein Taucher durch diesen verflüssigten Sand bis zum Grund runtersinken. Mir kommt es ein bisschen komisch vor, weil, wie ihr schon richtig sagt, da unten ist ja schon überall Wasser. Also der Sandboden ist ja schon irgendwie wassergesättigt. Und natürlich kann man an einer Stelle das Wasservolumen erhöhen im Vergleich zum, oder den Wasseranteil im Vergleich zum Sandanteil erhöhen. Aber dafür muss man den Sand ja weg.
Sand hin, oder? Also
das ist die Frage, ob der Sand nicht, ob die Wände dieses Tunnels nicht einstürzen dann.
Aber ja. Man könnte doch einfach so zwei Staudämme im Meer bauen, dann das ganze Wasser abpumpen, da hätte man ein trockengelegtes Schiff und dann könnte man es duschen und hätte da die ganzen
Goldsachen. Ich glaube, so zwischen zwei Inseln, das sind ja mehrere Kilometer und da sind Staudamm bauen und damit Ebbe und Flut und eine Menge Wasser ist.
Da hättest du sehr viel Investoren finden müssen, um das zu bauen.
Und du hast dann ja immer noch die wandernden Sandbänke. Wo willst du denn deinen Staudamm draufbauen?
Auf den Meeresboden.
Ja, der wandert ja. Der besteht ja aus Sand.
Ja, das ist ja auch wieder was
fest. Irgendwo hat man eine feste Lehmschicht.
Das ist extrem tief,
und
oder?
Sich da was was gegen diese Wassermassen zu halten und was hinbauen.
Naja, so einfach so eine riesige Metallplatte. Und die dann da so in den Boden stecken und dann ist hier das Schiff und dann kommen alle und pumpen das ab.
Ja, Das war auch eine Idee, so ähnlich. Ganz sowas Ähnliches haben die als nächstes probiert. Also ich erzähle noch mal kurz mit dem Sandtaucher. Leider hat das nämlich niemand irgendwie ausprobiert. Der Herr Termüllen, der war jahrzehntelang immer irgendwie dabei. Teilweise hatte der auch einen Vertrag. Aber er durfte nie so richtig mit seinem Sandtaucher loslegen da vor Ort und hat bis zu seinem Lebensende das nie ausprobiert. Man hatte wohl auch so ein bisschen Angst, dass die Taucher, die da reintauchen, irgendwie verschüttet werden. Das ist unheimlich. Ja. Ne?
Da auch nicht rein, so ja. In also den so Sand rein.
Ja.
Meer ist ja schon gruselig. Die ersten haben sich ja auch das nicht getraut, aber dann so unter den Sand noch irgendwie.
Ja.
Ich ja, dann wird also man wieder hochgezogen.
Außerdem so sieht man dann doch auch nichts.
Das habe ich auch gedacht. Und man steckt dann in dem Loch.
Da drin.
Ja.
Mit diesen Anzügen, also, wie schwer die auch so.
Man kommt mit einer wasserdichten Taschenlampe und einer Schwimmbrille und dann geht das.
Ja. Aber der ist ja überall Sand um dich rum, wo willst du denn da hinleuchten?
Genau.
Also, ja, das Loch ist hier größer als ich.
Auf dem Foto, ja, ist, also auf diesem das Bild, das ist ein Holzschnitt aus der Zeit, auf dem Bild sieht das aus, als ob der Taucher in so einer ganz gemütlichen Höhle sitzt, ne? Auf
ja.
dem Meeresboden. Aber das kann ich mir auch nicht vorstehen, dass das so funktioniert. Ja, der Sand ist ja irgendwo. Also selbst
der
wenn der teilweise.
Der wird ja von dem Loch abgehalten von dieser Pumpe.
Du, ja, aber also der muss ja irgendwo
Wasser
hin.
Reinpusten und
ja.
Das ist
so und dann wird es auch verwirbelt.
Und also das Schiff bewegt sie dann sozusagen und dieses Wasserdings auch, wo das Wasser rauskommt und dann soll sich die Blase mit dem Taucher bewegen.
Ja,
der Taucher kann sich unter Wasser auch gar nicht bewegen, außer runter hoch.
Ja, nee, das Schiff bewegt sich eigentlich nicht. Also es geht darum, an einer Stelle bis zum Wrack zu tauchen, sozusagen.
Ah, okay.
Aber was natürlich auch, also man muss da schon irgendwas noch zusätzlich reinstecken, damit das nicht alles einkommt.
Damit es stabil ist, ne? Ja, habe ich auch gedacht. Also, wir wissen es nicht. So richtig ausprobiert hat es wohl noch, also es hat einzelne Versuche gegeben, aber nicht so vor Ort in der Situation. Ein Problem war auch, dass nicht mehr als 7 Meter Sand auf dem Wrack sein sollten. 7 Meter, ne, ist ja schon richtig viel. Und das hat ziemlich lange gedauert, da hat man gewartet und gewartet und immer wieder die Wassertiefe gemessen und irgendwann war es dann soweit, aber dann ging es aus einem anderen Grund nicht. Also mir ist nicht ganz klar geworden, warum dieser Herr Termüllen seine Erfindung nie testen durfte, aber vielleicht hat er sich auch nicht gut verkauft oder hatte einfach Pech mit den Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat. Auf jeden Fall ist da nie was aus dem Sandtaucher geworden. Das ist einfach so eine irre Idee, die, wie ich finde, eigentlich sehr kreativ ist, wo vielleicht auch ein Körnchen, ja, Genie oder Wahrheit drinsteckt. Vielleicht kann man da tatsächlich was draus machen, aber ich habe Zweifel, dass das so wirklich funktioniert hätte. Aber es gab mittlerweile, jetzt sind wir schon im Jahr 1885, fast 90 Jahre, 85 Jahre nach dem Untergang, da gab es jetzt mittlerweile Muschelsaugbagger. Das heißt also Schiffe, die ja auch Muscheln hochholen konnten vom Meeresgrund. Man wollte ja auch gerne Muscheln essen und deswegen gab es auch die entsprechende Technologie. Und diese Muschelsaugbagger, hat man gedacht, kann man auch prima einsetzen, um das Wrack freizusaugen. Und das hat man tatsächlich gemacht. In dieser nächsten Phase der Bergung ab 1885 und man hat ziemlich viele Münzen zutage gefördert.
Aber die sind ja ungefähr so groß wie so Muscheln.
Die sind ungefähr so wie eine Muschel.
Warum kannst du wahrscheinlich nicht so gut hochsaugen?
Vielleicht war nicht so schwer, auf jeden Fall hat man keine Barren gefördert. Aber immerhin eine Menge Muscheln.
Münzen.
Muscheln auch, genau, aber auch Münzen. Genau, ich glaube, ich habe irgendwo ein Bild gesehen, wo die das aus dem Bagger so auf so ein Sieb gekippt hatten und da waren, glaube ich, auch ziemlich viel Muscheln und bestimmt alles Mögliche dabei, auch Wrackteile, ne?
Oh ja.
Man hat irgendwie den Anker, man hat eine Menge Kanonen hochgeholt. Also die Lutine hatte, glaube ich.
Ja, hier steht ja auch eine im Dorf, ne?
Kanonen hochholen kann mit so einem
Bagger. Nee, ich glaube mit dem Bagger nicht.
Ja.
Aber man hat das Wrack so ein bisschen freigelegt und man hat auch immer noch Helmtaucher eingesetzt, glaube ich, auch zu der Zeit. Und wenn man dann so ein bisschen was freigelegt hatte, dann hat man einen Taucher runtergelassen und dann hat der ne, die Kanone an irgendwie ein Stahlseil oder eine Kette und dann hat man die hochgezogen. Und Genau, hier auf Vlieland steht eine Kanone.
Und auf Terschelling.
Auf Terschelling und in Harling am Hafen auf dem Festland gibt es wohl auch eine Kanone aus der Lutine. Und der englische König hat eine Kanone gekriegt und so.
Da hat wohl eine ganze Menge.
Ja, ich glaube, der hat die Lutine hatte ursprünglich 38 oder so.
Oh, sind ja genug Kanonen für alle da. Ja,
und Kanonenkugeln.
Aus dem Meer gezogen.
Ja, da sind immer noch welche, glaube ich, ja.
Cool, ich möchte auch eine Kanone.
Ja, tauch runter.
Hol dir eine.
Aber so, ich meine, heutzutage müsste diese Technik des Muschelsaugens doch noch viel
weiter sein.
Weiter sein. Also warum saugen die denn jetzt nicht immer noch? Also
ja, das kommt gleich. Es ist nämlich so, man hat noch eine viel krassere Technik eingesetzt als nächstes. Aber zuerst brach der Erste Weltkrieg aus und hat das Muschelsaugen.
Da hatten die wahrscheinlich alle kein Geld übrig für Sandtaucher und Muschelsauger.
Genau, und da war das auch sowieso nicht so gut, da im Meer solche Sachen zu machen. Und die Ironie des Schicksals will es, dass das Wrack wahrscheinlich in den Jahren 1915, 1916 frei lag, mal wieder. Aber das hat keiner so richtig bemerkt, weil ja Krieg war. Mit der Zeit war genau die Technik dann weiterentwickelt und man hat eben auch weitere und auch noch ja, weitergehende Bergungsversuche unternommen. Und zwar weiterhin mit großen Muschelsaugbaggern. Und dann 1933, also zwischen den Weltkriegen, kam was, das klingt so ein bisschen so ähnlich wie, du wolltest eben mit dieser Staumauer, ne, was machen. Die Stahltürme des Fabrikanten Becker. Und zwar hat sich ein Herr Beckers überlegt, man könnte so Stahltürme schmieden. Ja, da ist ein Bild in dem Buch drin. Ja, das, genau das sind die Stahltürme. Müssen wir mal sagen, wie sieht es aus?
Ja, das ist so ein Turm, aber der läuft so spitz, also so, der ist rund und dann läuft er so nach oben.
So ein Kegelstumpf, ja, ne, ist das.
Genau, spitze.
Und der ist aus einzelnen Blechen, teilweise sieht man das so ein bisschen, aus einzelnen Blechen gemacht. Und es ist ein Kegelstumpf, genau.
Sieht aus wie das untere von einer Windmühle.
Ja.
Oder von einem Steinpilz. Naja, nicht ganz.
Das sind so Windmühlen, die eben nicht so eklig sind.
Ja.
Ja, das sind wie so eine Menge Platten hier.
Aus einzelnen Platten, genau. Und die Idee war, dass dieser Stahlturm über das Wrack gesetzt wird, bis der auf dem Lehmboden ankommt. Der ist nämlich, das sind wohl wenige Meter Sand, die auf dem Lehmmeeresgrund liegen. Und so weit wollte man das draufsetzen und dann wollte man einfach allen Sand innerhalb des Turmes absaugen. Dann wollte man einen Helmtaucher runterschicken und der sollte ganz gemütlich alles einsammeln, was da so lag.
Ja, mit dem ganzen Sand hätte mir auch die ganzen Barren rausgesaugt.
Das wäre okay gewesen, glaube ich. Dann hätte man die auch gehabt, ne?
Ach so, dann hätten
wir. Aber erstens musst du nicht das Wasser auch raussaugen. Und zweitens, wenn du schon den Sand raussaugst, kannst du auch nicht das Wasser mit raussaugen. Dann hat das Helmtaucher noch viel gemütlicher.
Das Wasser. Ja, aber der, ich weiß nicht, die waren nicht wasserdicht, also zumindest am Anfang nicht. Aber und der würde auch kollabieren unter dem Wasserdruck, der Turm.
Aber wenn die nicht wasserdicht sind, wie kannst du denn da solchen Druck erzeugen, dass du den Sand raussaugst?
Ja, du saugst nicht oben dran, sondern du lässt wahrscheinlich schon so einen Sauger runter wieder, okay, so einen Muschelsauger.
Ja.
Ja. Der erste Stahlturm ist, glaube ich, auf dem einen Bild. Und da drunter auf dem Bild,
ist er kaputt.
Da ist er kaputt, genau. Der hat schweren Seegang erlebt und hat dann so ein größeres Loch gehabt.
Der sieht irgendwie auch so eingedetscht aus.
Ja, der ist eingedetscht, genau.
Aber wussten die zu dem Zeitpunkt ganz genau, wo die Lutine liegt?
Ja, ich glaube schon, wobei ich so ein bisschen das Gefühl, also die haben den zweiten Turm, die haben dann nämlich nach diesem ersten Turm einen zweiten Turm gebaut und da haben sie diese Stahlbleche nicht genietet, die waren hier genietet, sondern geschweißt.
Was ist genietet?
Wisst ihr, was genietet heißt?
Also ich glaube, das ist, wenn du so zwei Platten übereinander legst und dann schlägst du da so einen Nagel ein. Also dann machst du da irgendwie so ein Loch und dann steckst du so einen Stift rein sozusagen mit so einer Kappe oben, wie so ein Pilz. Und dann hämmerst du von unten und dann wird er an beiden Seiten flach. Und dann
ist so ein bisschen wie getackert sozusagen. Ja, genau. Und das war offensichtlich nicht stabil genug. Und dann hat man es verschweißt. Also wenn man schweißt, ne, dann schmilzt man da ja was auf. Und dann wird das auf der ganzen Fläche zusammengeschweißt. Und das war offensichtlich stabiler, denn der zweite Turm, der hat auch ganz gut gehalten. Da ist jetzt ein Unfall passiert. Einer der Taucher ist gestorben bei der Bergungsaktion. Wobei, glaube ich, nicht ganz klar, also man die Todesursache war nie ganz geklärt, ob der jetzt da einen Herzinfarkt am Meeresgrund hatte oder was da passiert ist.
Aber wenn da einer gestorben ist, aus welchem Grund auch immer, auch wenn es jetzt Herzversagen war oder so, dann will da ja auch kein anderer mehr rein, oder?
Also man hat, glaube ich, schon noch weitergemacht, aber es war so ein bisschen, ja.
Hoffentlich stirbt noch einer.
Ja, also war so, hat so ein bisschen Schatten auf die ganze Aktion geworfen. Außerdem.
Aber eigentlich ist das voll schlau, oder? Ich meine, ist so super Technik, oder? Also solange da nicht zu viel Sand drauf liegt.
Ja, es kann durchaus funktionieren.
Also, überzeugt mich durchaus mehr als der Sandtaucher so.
Ja, also die Türme hat man ja auch immerhin ausprobieren können. Fünf Jahre lang.
Hat man was gefunden?
Nee, man hat eigentlich nichts gefunden, so richtig. Man hatte den Turm an eine Stelle gestellt und wurde es eben gefragt, Lea, ob man denn wusste, wo das Wrack war.
Hat es neben das Wrack gestellt?
Ja, das weiß ich nicht genau. Man wollte den Turm dann auf jeden Fall nach einer Weile versetzen und dann ist er stecken geblieben und ließ sich nicht mehr bewegen. Und ja, nee, der ist nicht mehr da. Aber in dem Buch da hier, das ist in dem Buch von dem Herrn von der Molen, The Lutine Treasure, der Herr von der Molen, genau, der schreibt dazu ganz poetisch, dieses Dornröschen, und damit meint er diesen dicken Stahlturm, dieses Dornröschen hatte sich da also erstmal zum Dornröschenschlaf auf dem Meeresgrund niedergelegt und wollte sich nicht mehr wegbewegen lassen. Und es wurde dann 1938 etwas brutal aus seinem Schlaf geweckt durch Prinz Karimata. Und Karimata, wer Karimata ist, kann ich euch jetzt auch noch zeigen. Das ist nämlich eigentlich sieht Karimata überhaupt nicht aus wie ein Prinz.
Mehr so wie so ein Monster aus Baugerüst.
mehr wie ein Monster.
Aus so einem Baugerüst irgendwie.
Ein Gerüstmonster.
Das sieht auf jeden Fall mehr so aus wie so Zeugs, mit dem man irgendwie Kohle fördert oder so.
Wie kommt das Ding zu seinem Namen?
Das haben die so genannt. Also das war der Name dieses Baggerschiffs. Also Karimata ist ein riesiges Baggerschiff gewesen. Und Schiffe haben ja immer einen Namen. Und das hat man Karimata genannt.
Ich finde, das sieht ziemlich extrem aus. Weil du hast da, also ich meine, diese Skizze sieht ja noch ganz harmlos aus, aber in Wirklichkeit, das ist ja
das
so
Foto.
Ein riesen Baugerüst-Ding ist das. Es steht ja nicht so fest.
Was soll so das denn machen?
Aus so unglaublich vielen einzelnen Stöcken.
Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein Schaufelradbagger im Braunkohletagebau.
Ja, yeah, genau. Die Skizze, ne? Besonders, das andere.
Also das eigentlich, das war damals
Kreuzfahrtschiff ohne
Verkleidung.
Ja, genau.
Also das war das
ausgearbeitet.
Ja, das war das größte Baggerschiff der Welt damals und das war für den Zinnabbau gedacht.
Wollten die da auf dem Meeresgrund Zinn abbauen? Oder?
Die wollten Zinn abbauen, aber nicht in der Nordsee, sondern irgendwo im Indischen Ozean oder so. Aber aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil es falsche Jahreszeit war oder so, konnten die da noch nicht hinfahren damit.
Also wenn ich das in Europa baue, dann würde ich damit auch mehr in die Nordsee gehen und da Gold graben, als es nach in den Pazifischen Ozean zu verschiffen, um da ein bisschen Zinn zu graben.
Genau, und die haben sich dann auch gedacht, das trifft sich ja gut gerade. Das bringt ja super Publicity für unser Unternehmen, riesen Werbeaktion. Die haben auch Plakate oder Anzeigen in Zeitungen geschaltet, wo sie Werbung für ihr Schiff gemacht haben und Ausflugsfahrten von Terschelling aus zu dieser Wrackposition, wo die Karimata im Einsatz war, angepriesen haben. Also das Bergbauunternehmen, denen die Karimata gehörte, hat das sehr, sehr gut genutzt. Und ja, die Sommersaison in Terschelling war auch entsprechend ein Hit. Also es waren Touristen da, die Karimata-Boot, man konnte allein schon vom Ufer, ne, das sehen. Super Unterhaltung für neugierige dann Touristen.
Ist nicht so schlimm, wenn man kein Gold findet, ne? Also,
ja, so war es nämlich.
Hat sich trotzdem gelohnt.
Die haben eine Fläche eines Fußballfeldes auf 20 Meter tief ausgebaggert. Aber sie haben kaum was gefunden.
Oh mein Gott, das ist ja riesig.
Sie haben Wrackteile gefunden, Münzen haben sie auch gefunden, Kanonen haben sie gefunden. Sie haben, glaube ich, einen Goldbarren gefunden und selbst da ist man sich nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht ein Fake war, ob man den nicht da so auf das Sieb gelegt hat, um ein bisschen Werbung machen zu können. Man weiß es nicht. Das hat sich total gelohnt. Ich habe einen Goldbarren gefunden. Ja, also die haben echt viel gebaggert, aber sehr wenig gefunden. Wahrscheinlich haben sie das Wrack damit ziemlich pulverisiert. Ja, irgendwo habe ich pulverisiert gelesen. Man hat Wrackteile, also viele Wrackteile hochgeholt und hat die auch genutzt. Man hat zum Beispiel ein Tintenfass für den britischen König George gefertigt aus so einem Wrackteil. Und auch irgendwie Möbel. Also es war total
in. Der britische König hat ordentlich was abgekriegt.
Ja, eine Kanone und ein Tintenfass. Ja, genau.
Und noch diese Glocke da.
Ja. Aber Goldbarren hat man, wie gesagt, keine gefunden und dann brach erstmal wieder den einen, ja. Dann brach erstmal wieder ein Weltkrieg aus. In neuerer Zeit gab es weitere Versuche, den Schatz der Lutine zu heben, wie man sich denken kann. Ab 1981 war ein neuseeländischer Meeresarchäologe und Schatzsucher, Kelly Tarleton, da am Wrack und hat mit einer neuen Methode es versucht, hatte hinter den Schiffsschrauben so zwei Rohre, die das Wasser, das durch die Schiffsschrauben beschleunigt wurde, in die Tiefe auf den Sand lenken sollte. Und da hat man auch nichts gefunden, außer Wrackteilen anderer Schiffe. Wie gesagt, da liegt ja so einiges an Wracks. Aber man könnte sich ja fragen jetzt, wo ist das Gold?
Ja, das muss immer tiefer gesunken.
Immer tiefer.
Also, wo ist doch Schluss? Ich meine.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel das Holz vielleicht eher nach oben kommt, während die Goldmünzen eher nach unten.
Die Goldbarren vor allem.
Also ich denke, das ist mehr so ein bisschen von Flut und Ebbe über das Ganze da verteilt worden.
Ja, es ist wahrscheinlich auch ziemlich großflächig verteilt worden, wenn es mal frei war. Also.
Vor allem, wenn man da ein ganzes Fußballfeld ausgehoben hat, wird wohl das ziemlich platt überall jetzt liegen.
Du meinst, das ist so ein bisschen verteilt worden, auch durch die Schatzsuche selbst.
So wahrscheinlich bist du noch
an der Küste lang. Es könnte natürlich auch sein, dass von Anfang an gar nicht so viel Gold drin war.
Das wäre jetzt irgendwie enttäuschend, wenn die gesagt haben, boah, da sind 1 Million Euro, Pfund drin und da war das nur so ein paar. Also.
Ja, ich glaube, da gibt es keine ernsthaften Anzeichen dafür, dass es so war.
Wenn man denken würde, da wäre weniger gewesen, hätte man ja doch schon fast alles gefunden.
So. Ja, ja, genau.
80% gefunden als nicht gefunden.
Ja. Also es gibt keine, glaube ich, keine ernsthaften Anzeichen dafür, dass weniger Schatz da war. Es kann natürlich sein, dass zwischendurch was geklaut wurde oder vielleicht ganz am Anfang. Wie gesagt, ich kann es mir gut vorstellen, dass am Anfang, wo das so rumlag.
Selbst wenn die genauso viel geklaut haben, wie, also ich denke, sie haben deutlich weniger geklaut als legal zutage gebracht und selbst dann wäre er ja noch über die Hälfte nicht da.
Ja.
Also. Aber wenn man diesen Schatz da klaut und dann diesen Schatz zu Hause liegen hat und dann in den Supermarkt geht und mit den Münzen bezahlt.
Ja, weil ganz viel Gold zu Hause wurde.
Und
das habe ich auch überlegt. Ne?
Das macht keinen Sinn.
Ich denke, sowas könnte schon
dann funktionieren. Dann würde ich lieber zum Museum gehen und sagen, hallo Leute, ich habe hier so Sachen, die möchte ich jetzt bitte, weil dann kriegen die auch Geld dafür, dass sie das haben.
Du hättest mit diesen goldenen spanischen Piastern oder was das da für Geld war, hättest du nicht im Supermarkt bezahlen. Also es gab ja keinen
wenn
Supermarkt.
Wenn du zur Bank gehst, fragen die wahrscheinlich, wo hast was du deine Goldbarren her? Also, ja. Oder deine...
Das habe ich nämlich auch gedacht. Also was die Fischer so auf der Schelling und... Also da gibt es vielleicht auch einen Schwarzmarkt oder so, aber...
Irgendwo kriegst du dafür schon Geld her, denke ich. Also das ist, halte ich jetzt nicht für so abwegig, aber ich halte es für abwegig, dass da so ein großer Teil vom Schatz geklaut worden ist, ja. So viel mehr als gefunden worden ist. Ja. Es wurde ja auch viel gesucht.
Genau. Und man kann ja auch nicht, ich meine, man sieht die Stelle ja vom Fest, von hier aus. Es sind ja nur 5 Kilometer vor der Küste. Also ein Schiff, was da vor Ort ist und ankert und irgendwas tut tagelang, würde man ja bemerken von den Inseln aus. Ja. Eben.
Das, da wird dann irgendwer misstrauisch, hoffentlich klaut ja nicht unser ganzes Gold.
Ja.
Da wird man ja mal fragen oder halt schon mal schauen.
Genau. Und deshalb, es gibt noch eine weitere Erklärung, nämlich ein Großteil des Goldes wurde woanders verloren. Also nicht ganz woanders, aber
den ganzen Weg lang, Loch im Schiff und eine Goldspur hinter sich hergezogen.
Oder die waren so besoffen, dass sie die Hälfte über Bord geschmissen haben.
die haben sich damit betrunken.
Ja, genau. Und zwischendurch eingekauft mit dem Gold.
Den Alkohol
richtig gute Party gemacht. Ja.
Ja, okay, aber das wäre schon sehr viel zum Einkaufen.
Ja.
Ich glaube auch, man kommt damit weniger als mit 80 Beugen im Goldschiffermann hin.
Ja.
Aber vielleicht, ich meine, ich habe jetzt nicht diese Karte ganz genau vor Augen, aber wenn es sozusagen war, dass die irgendwo wahrscheinlich falsch lang gefahren sind, da haben sie vielleicht an einer anderen Stelle von England nochmal Pause gemacht und da irgendwie das verkauft und dann sind sie weitergefahren, aber haben ein bisschen falsche Koordinaten diesmal genommen und sind dann leider gestrandet.
Ja, gibt es jetzt, glaube ich, auch keine Hinweise darauf, aber ausschließen kann man es vermutlich nicht.
Vielleicht sind die zwischendurch auch von Seeräubern überfallen worden, wobei dann...
Ja,
da hätten die dann was gesagt, aber
ja, das ist
wir sind überfallen worden.
Wenn sie dann später dann noch...
Also Seeräuber, ja.
Aber dann hätten die alles mitgenommen und nicht nur so einen Teil wahrscheinlich. Ja. Weil erst, okay, wir rauben jetzt hier mal so ein paar Sachen und fahren dann wieder, das ist eher unwahrscheinlich.
Mhm.
Und dann hätten sie wahrscheinlich auch die Leute gefangen genommen, oder? Also ich meine...
Ich glaube, das hätte man gemerkt, die Lutine hatte ja nur auch 38 Kanonen und es war ein Kriegsschiff, ne? Also die war jetzt auf so einer Art Ausflugsfahrt unterwegs, das war ja eigentlich gar kein Kriegseinsatz, das war eine leichte Tour für die Lutine. Die hätten, glaube ich, es auch mit Seeräubern zwischendurch aufgenommen. Also das ist unwahrscheinlich.
Das ist ja eigentlich dann auch recht blöd, so eine leichte Tour und dabei geht das ganze Schiff dann unter mit einem ganzen Schatz zu.
Ja, das ist wirklich tragisch, ne? Das hätte vielleicht nicht sein müssen, aber... Nee, die Theorie ist, oder eine neue Theorie ist, dass die Lutine im Sinken auseinanderbrach oder vor dem Sinken ein großes Loch in ihre Wand schlug, sodass Gold rausfiel und nun etwas weiter davor liegt. Also nicht 50 Kilometer irgendwo bei England, aber irgendwie 2 Kilometer oder 5 oder so. Oder dass das Heck mit dem Großteil des Schatzes darin nach dem Sinken mit der Strömung langsam wegdriftete, also über den Meeresgrund geschleift wurde sozusagen.
Aber es gibt doch, also wenn man an Land so einen Schatz sucht, dann gibt es doch diese Detektoren,
Metalldetektoren,
wenn man so über den Boden läuft und so. Kann man nicht einfach so einen ganz lang nehmen und so einmal quer übers Meer fahren und dann macht es irgendwie piep und dann kann man da schön buddeln und dann hat man sehr Gold.
Ja, schön. Vielleicht, wenn da schon so viele Wracks liegen,
ich nehme auch das Gold für anderen Wracks. Ist ja auch
viel Metall. Dann, also das
du findest wahrscheinlich irgendwelche verrosteten Schiffe, aber...
Ja.
Du findest wahrscheinlich durchgehend irgendwas, aber ich weiß nicht, ob du das alles rausholen willst.
Aber ich könnte mir vorstellen, so ein paar rostige Nägel machen da wahrscheinlich nicht so ein Signal. Also, wenn da so ein Haufen Gold ist, dann merkst du es wahrscheinlich schon eher, als wenn da so 3 rostige Nägel irgendwo liegen.
Aber wenn jetzt das so ist, dass das Heck irgendwie weitergeschwommen ist, dann hat das wahrscheinlich auch nicht das Gold alles auf einmal verloren. Das heißt, du würdest dann so zwischendurch mal eine Münze finden. Aber
ich finde das trotzdem eine gute Möglichkeit, weil
für jetzt hat man ja eigentlich die Möglichkeit, da so mit so einem Metalldetektor eigentlich schon
runterzufahren. Ich meine, das ist jetzt eine sehr verrückte Idee.
Je nachdem, wie weit der runter hat, oder?
Ich meine, kann man sich einfach über dem Wasser langziehen, so irgendwie.
Ist halt die Frage, wie tief das ist,
oder? Ja, wie weit da ankommt. Aber ich meine, theoretisch, jedes Metall hat ja so Eigenschaften. Und wenn man so einen Metalldetektor erfindet, der speziell auf Gold ausgelegt ist,
ja, Anna, das ist eine Aufgabe an euch.
Bei der es dann nur, weil Gold piept, dann zieht man den, zieht man über die ganzen Meere und dann findet man da
eben. Dann wirst du reich. Dann wirst du reich, wenn du sowas erfindest. Also wüsste ich nicht, dass es sowas gibt, aber es wäre sehr nützlich. Ich glaube, man hat so ein bisschen Überlegungen aufgrund der Meeresströmungen, die man ja kennt, angestellt. Und ab 1990 hat ein Zahnarzt aus Harlingen wieder mit Muschelsaugbaggern gesucht in der Umgebung. Und zuletzt auch mit einer großen Bergungsplattform, wie so eine Mini-Ölbohrinsel sah das aus. Der hat nämlich sich auch überlegt, dass das Heck vielleicht mit dem Schatz ein Stück weit woanders liegen könnte. Möglicherweise reichen da ja auch 500 Meter, dass man es bisher noch nicht gefunden hat. Wenn das schnell versandet ist, kann ja gut sein. Bisher ist da aber kein Ergebnis von bekannt. Also ich habe aus dem Jahr 2010 Nachrichten gelesen, dass man nicht genau weiß, mit welchem Ergebnis bisher dieses Projekt jetzt abgeschlossen wurde oder ob es abgeschlossen wurde. Also man kann auch die Stelle, wo das Wrack liegt, von hier Flieland aus sehen. Und ich habe da in diesem Jahr weder Schiff noch Plattform sehen können. Also im Moment scheint da nichts im Gange zu sein. Das Fazit der Schatzsuche oder das Ergebnis ist jetzt, in den 200 Jahren wurden 104 Goldbarren, 98 Silberbarren und mehr als 60.000 Gold- und Silbermünzen geborgen. Und zwar diese Barren wurden vor allem in der allerersten Phase geborgen, ne, wo die Fischer gefischt haben.
Aber das sind ja insgesamt keine 200 Barren. Mhm. Da müssen noch unglaublich viele.
Also 400. Ein Goldbarren wiegt 5,5 Kilo und ein Silberbarren wiegt 25 Kilo. Also das sind richtig dicke Dinger und die sind natürlich auch ziemlich viel wert. Ich denke, in Zukunft werden noch weitere Bergungsversuche unternommen werden mit neuer Technik, die es genau eben vielleicht auch erlaubt, den Meeresboden ringsum besser abzusuchen.
Mit dem Goldsuchedetektor.
Mit dem Goldsuchedetektor, der noch erfunden werden muss, genau. Also noch viel Raum, sich irgendwie zu beteiligen. Was meint ihr zu der Geschichte?
Krasse Geschichte. Also, ja, also für so viel Gold und Silber, da kann man auch schon mal ein paar Ideen probieren.
Ja. Ich glaube, das hat die Leute kreativ gemacht.
Aber die Leute kriegen das dann noch, wenn sie da jetzt irgendein Muschelsaugding draufstellen und saugen, kriegen die das doch nicht selber, oder?
Das wäre ein guter Punkt. Also wenn ich so einen Golddetektor entwickle und dann da so Gold finde, muss das dann illegal verkaufen oder darf ich das einfach so behalten?
Nee, das musst du wahrscheinlich irgendwie verkaufen und kriegst dafür gescheites Findergeld, oder?
Ja, also.
Das wahrscheinlich irgendwie dem, worauf das liegt, vielleicht irgendwie den Niederländern jetzt, weil es halt auch Niederländisch
ist. Das wäre halt echt traurig.
Oder der Versicherung.
Oder halt der Versicherung von damals. Oder den deutschen Soldaten, zu denen das sollte. Oder.
Das ist in juristischer Hinsicht, ist das irgendwie, glaube ich, nicht unklar. Aber ich weiß nicht, wie es genau ist. Es ging so mehrmals hin und her.
Die Bürgermeister von Terschelling, die durften da doch auch jede Menge Gold scheffeln. Also
ja, die haben sich das ja nicht zwangsläufig alles in die Tasche gesteckt. Also die hatten dann den Auftrag, dass...
Aber sie würden es ja nicht machen, wenn sie nichts dafür kriegen.
Nee, aber das war unter anderem auch deren Job. Das war vom niederländischen Staat beauftragt, da nach dem Wrack zu suchen.
Und ich dachte, es wäre vom englischen Staat, weil es ihr Wrack war.
Das war ursprünglich deren Wrack, ja.
Aber also, die Niederländer haben es halt gehabt dann.
Genau. Und es gab ja auch Krieg. Also wie gesagt, das waren echt wirre Zeiten.
Aber es war ja für die Deutschen, also gehört es eigentlich den Deutschen.
Ja, also das ist dann eher eine juristische Fragestellung.
Aber das fand ich auch nochmal krass, oder so, dann die Weltkriege da so jeweils das so unterbrochen haben und das auch nochmal so, genau dann nochmal wahrscheinlich frei lag.
Ja, tragisch.
Ist auch wieder so, weil dann Menschen denken, ja, müssen wir uns gegenseitig mal umbringen, können wir jetzt keinen Wrack mehr suchen. So ist
ja
auch wieder ja.
Ich finde das auch verrückt, dass es so schwierig ist, so einen Schatz in so flachem Wasser und so nah an Land zu bergen, wo man doch auch schon zum Wrack der Titanic getaucht ist, was in 3700 Meter Tiefe liegt. Aber das ist natürlich eine ganz andere Situation. Hier hat man immer wieder diesen Wrack. Das
Wrack der Titanic steht, also ich weiß nicht genau, es steht da wahrscheinlich so schön auf einem Felsen und man so sieht das
Meer. Ein paar Fische drumherum.
Ja.
So.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch nicht so komplett zerbrochen und verteilt und begraben.
Das sieht auch nicht aus Holz.
Ja. Ja. Aber es ist interessant, ne, was so eine Schatzsuche dann schwierig macht. Und hier ist es eben zu einem ganz großen Teil der Sand, der es schwierig macht. Ja, also insofern können wir gespannt sein, ob und wann wir nochmal Neues von der Lutina und ihrem Schatz hören. Dann sagen wir für heute mal Tschüss.